Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich möchte auch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben wirklich allen Grund, dir von Herzen Dank zu sagen. Wie wir schon gehört haben, auch für dein treues Versorgen, für dein Durchtragen auch in diesem Jahr auf vielfältige Art und Weise. Wir danken dir, auch wenn wir nachher an den Tisch des Herrn treten, für die Gewissheit auf das, was du am Kreuz von Golgatha vollbracht hast, dass wir in dir ewiges Leben haben dürfen. O Herr, hab Dank dafür. Und so wollen wir dir jetzt ganz bewusst auch nochmal so diesen Gottesdienst auch anbefehlen, Herr, dass wir ja diese Gemeinschaft haben dürfen im Aufblick auf dich, in der Gewissheit, du bist gegenwärtig, du bist mitten unter uns, ja, du lebst in der Gemeinde, Herr. Und wir wollen dich jetzt auch wirklich verherrlichen. Wir wollen deinen Namen loben und preisen, Herr. Und hab Lob und Dank, dass du einen jeden von uns heute Morgen hier hingestellt hast, Herr, um deine Herrlichkeit zu verkündigen. Hab Dank dafür. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen im Rahmen dieses Gottesdienstes Erntedank, Abendmahl, wie Hans-Jörg schon sagte, es ist im Prinzip ein dreigeteilter Gottesdienst, wenn man so will. Da will ich einfach mal so auf ein paar Punkte eingehen, die eben im Zusammenhang mit der Gemeinde stehen und dem Auftrag, der damit verbunden ist. Denn eins sollte ja eigentlich klar sein. Die Gemeinde ist ja jetzt nicht einfach mal so eine lose Zusammenkunft von Gleichgesinnten, sondern ein lebendiger Organismus, in welchem der Heilige Geist lebt und wirkt. Ja, wir sind eben kein Verein und auch keine Selbsthilfegruppe, sondern ein Leib, eine große Familie. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, dürfen Sie jetzt gerne mal aufschlagen. Wir kommen nachher auf den 1. Petrusbrief durchaus noch zu sprechen. Aber lesen wir zunächst einmal aus 1. Korinther, Kapitel 3. Wie gesagt, dürfen Sie gerne aufschlagen. In 1. Korinther, Kapitel 3, da ist davon die Rede, dass wir sogar ein Tempel Gottes sind. Das heißt, Gott wohnt in der Gemeinde und wird durch diese in der Welt bezeugt. 1. Korinther Kapitel 3, wir lesen die Verse 16 und 17. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16, Vers 17. Wisst ihr nicht, und jetzt wird die Gemeinde angesprochen, die Gläubigen in Jesus Christus, ne? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und der seid ihr. Also wir sehen, dass es mit der Gemeinde ja schon etwas Besonderes auf sich hat, wenn diese sogar mit dem heiligen Tempel Gottes verglichen wird. Und demzufolge hat die Gemeinde aber auch eine große Verantwortung. Ja, und ich frage mich manchmal, ob wir uns derer überhaupt noch bewusst sind. Die Gemeinde. Und dazu zählt jedes Glied der weltweiten Gemeinde in Christus Jesus, hat eine Aufgabe und dient nicht sich selbst. Und zwar völlig unabhängig davon, welche Ortsgemeinde sie auch angehören mögen, zu welchem Hauskreis sie gehen, in welche Kirche oder ob sie auch gar keine Gemeinde mehr besuchen. Dennoch gehören sie als Kind Gottes zur Gemeinde Jesu Christi. Denn sie sind Glied an seinem Leibe. Und in der Gemeinde, das heißt in der Ortsgemeinde, wie aber auch in uns selber, soll Gott verherrlicht werden. Und das war unter anderem ja auch Sinn und Zweck des Tempels, mit dem wir ja verglichen werden. Ne? Wir sind ein Tempel Gottes. Der Tempel in Israel damals, zuvor die Stiftshütte, dann später der Tempel, war ja nun keine Kultstätte, wenn auch bisweilen eine Kultstätte daraus gemacht wurde, aber das ist ein anderes Thema. Aber an und für sich war der Tempel keine Kultstätte, sondern ein Ort der Verherrlichung Gottes, in welcher der gebührende Gottesdienst in Form des Priester- und Opferdienstes abgehalten wurde. Und der Tempel, der war in dem Sinne ja die Stätte, in der man sich jetzt insbesondere Gott nahen konnte. Ja, es war die Wohnstätte Gottes hier auf Erden, inmitten seines Volkes, mit der Bundeslade im Zentrum. Diese Annäherung jedoch, diese Verbindung zu Gott, diese Annäherung an Gott, erfolgte jedoch zur Zeit des Alten Bundes ja noch mit strikten Vorgaben und Trennungen, wo alles bis ins kleinste Detail hinein geregelt war. So durften beispielsweise die Heiden, ja, die durften auch zum Tempel, ja, aber die durften nicht in den Tempel. Die Heiden, die durften nur den äußeren Vorhof betreten und ja keinen Schritt weiter. Die Juden als solches, sprich das gewöhnliche Volk, ja, die durften bis in den Tempel, ne? Die durften in den inneren Hof, wobei es dann nochmal eine Trennung zwischen den Männern und den Frauen gab, wobei die Männer eben noch ein Stückchen weiter hinein durften. Und lediglich die Priester und deren Gehilfen, die Leviten, ja, die Priester und die Leviten, die durften dann sogar das Heiligste betreten, wenn man so will, den Tempel eigentlich als solches, ja. Das Heiligste, das Heiligtum, stellvertretend eben für das Volk, um dort ihren Dienst zu verrichten. Da durfte der gewöhnliche Jude nicht hinein. Das war den Priestern und den Leviten vorbehalten. Ja, und das Allerheiligste wiederum, das ja noch einmal vom Heiligtum getrennt war, ja, das Herz der Wohnstätte Gottes mit der Bundeslade im Zentrum, das durfte schließlich sogar nur von dem amtierenden Hohenpriester, dem Priester der Priester, betreten werden. Und das auch nur einmal im Jahr, an einem ganz bestimmten Tag. Und das auch nur mit Blut. Also wir sehen, wie alles strikt vorgegeben war. Ja? Wer, wann, bis wohin, wozu den Tempel betreten durfte. Und gerade das Allerheiligste, ja? Wer, nur der Hohepriester und kein anderer. Wann, nur an diesem einen Tag, der vorgeschrieben war, der große Versöhnungstag, nicht einen Tag vorher, auch nicht einen Tag später. Wie? Mit der entsprechenden Kleidung, mit den entsprechenden Reinigungsvorschriften und vor allem nur mit Blut. Alles bis ins Detail war geregelt und vorgeschrieben. Und nun heißt es über uns, der Gemeinde in Jesus Christus, bestehend aus Heiden und Juden, bestehend aus Frauen und Männern, dass wir der Tempel sind, in dem Gott gegenwärtig ist. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, steigen wir nun in den 1. Petrusbrief hinein, schlagen Sie auf, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Und in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 ist jetzt davon die Rede, dass der Herr Jesus seine Gemeinde ja in dem Sinne natürlich übertragen betrachtet, zu Priestern gemacht hat. Lesen wir das, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr, ja, glauben Sie an Jesus Christus? Ist der Jesus Christus Ihr Herr und Heiland? Dann sind Sie hier angesprochen, ja. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und wenn wir jetzt auch nicht außer Acht lassen dürfen, dass Petrus hier ja insbesondere an Christus gläubige Juden schreibt, denen das ja alles bekannt war aus dem Alten Bund und im Zusammenhang mit Israel, ne? Diese Attribute hier, so kann man das dennoch ja auf die ganze Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden, übertragen. beziehen. Zumal diese eben hier beschriebene Trennung und Aufteilung des ursprünglichen Tempels, wo alles bis ins kleinste Detail hinein geregelt war, dass ja diese Aufteilung in Christus Jesus aufgehoben ist. Der Epheserbrief spricht beispielsweise davon, werden wir jetzt nicht lesen, ich nenne nur die Stelle, Epheser Kapitel 2, Vers 14. Epheser Kapitel 2, Vers 14 spricht davon, dass der Zaun oder diese Scheidewand, die die Heiden noch von den Juden trennte, ja, den äußeren Vorhof von dem inneren Hof, dass dieser Zaun, dass diese Scheidewand abgebrochen ist. In Jesus Christus gibt es weder Grieche noch Jude. Ne, Grieche steht hier für Heide, ja, alles, was eben nicht zu Israel gehört. In Jesus Christus weder Heide noch Jude. In Jesus Christus gibt es weder Mann noch Frau. Aber das hat jetzt nichts mit dem Genderwahnsinn zu tun, ne? Sondern das betrifft unsere Stellung vor Gott. In unserer Stellung vor Gott hat der Jude keinen Vorzug vor dem Heiden. In unserer Stellung vor Gott hat der Mann keinen Vorzug vor der Frau. Weder Grieche noch Heide, weder Grieche noch Jude, weder Mann noch Frau, sondern in Jesus Christus sind wir alle einer. So sagt es Galater Kapitel 3, Vers 28. Aber damit nicht genug. Nicht nur diese Trennungen zwischen den Heiden und den Juden, zwischen den Männern und den Frauen, nicht nur diese Trennungen sind aufgehoben, sondern auch die Trennung in das Heiligtum, die das gewöhnliche Volk ja noch von den Priestern trennte. Auch diese Trennung ist aufgehoben. Und das deckt sich ja mit der Aussage, die wir eben gelesen haben aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, dass wir in dem Sinne jetzt in Jesus Christus selber zu Priestern gemacht sind. Ja? Wir brauchen keinen Stellvertreter mehr auf Erden, der sich für uns verwendet. Nein, wir sind selber zu Priestern gemacht. Wir dürfen jetzt selber in das Heiligtum. Da brauchen wir keinen Leviten mehr, da brauchen wir keinen Priester mehr. Und der Gipfel von alledem ist der, dass sogar der Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte, dass sogar dieser Vorhang zerrissen ist. Seit Golgatha, mit dem Tod des Herrn Jesus, als er seinen Geist dem Vater übergab, ist der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen, von oben nach unten. So sagt es Matthäus Kapitel 27, Vers 51. Und das wiederum bedeutet, dass wir in Christus Jesus und Kraft seines Blutes freien Zugang sogar in das Allerheiligste haben, vor den Thron Gottes. Hebräer Kapitel 10, lesen wir das. Hebräer Kapitel 10, Vers 19, Vers 20. Hebräer Kapitel 10, Vers 19, Vers 20. Da wir nun Kraft des Blutes, wir erinnern uns, ja, der Hohepriester durfte nur einmal im Jahr und auch nur mit Blut in das Allerheiligste. Da wir nun Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg. Das ist der neue Bund, an den wir nachher auch gedenken am Tisch des Herrn. Der neue und lebendige Weg durch den Vorhang hindurch. Und da kann es einem schon die Sprache verschlagen und es zeigt uns zudem, ja was für ein Gnadengeschenk, was für ein Gnadengeschenk es ist, der weltweiten Gemeinde des Herrn Jesus angehören zu dürfen. Aber kommen wir jetzt zurück auf die Aussage von Petrus zu sprechen, wo davon die Rede ist, dass wir geistlich betrachtet zu Priestern gemacht worden sind. Und das ist beispielsweise jetzt eben auch so ein Auftrag, den die Gemeinde hat. Der Priesterdienst. Und so lesen wir es auch schon zuvor, aus 1. Petrus Kapitel 2, gehen wir wieder in den 1. Petrusbrief. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, da hatten wir gelesen, ne? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk und so weiter und so fort. Und schon zuvor, in den Versen 4 und 5, da heißt es wie folgt. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4, Vers 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Ja, der Herr Jesus Christus. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Hier ist von lebendigen Steinen die Rede, die dem dienen, der uns lebendig gemacht hat. Nochmals, die Gemeinde ist keine bloße Organisation. Die Gemeinde ist auch kein Verein organisierter Spinner, ne, wie viele mutmaßen. Nein, die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Das heißt, in der Gemeinde, da läuft was. In der Gemeinde, da ist Leben. In der Gemeinde, da ist man aktiv. Und zwar ein jeder. Auf irgendeine Art und Weise und gemäß seinen von Gott geschenkten Gaben. Und niemand kann sich davor drücken oder rausreden. Nein. Selbst wenn sie keiner lokalen Ortsgemeinde angehören mögen, aus welchen Gründen auch immer, ja, so gehörst du dennoch zur Gemeinde Gottes. Und in dem Augenblick, wo wir wiedergeboren sind, gehören wir dem Leib Christi an und sind damit auch aufgefordert, Gott zu dienen. Und genau das machen wir doch jetzt gerade auch hier in diesem Augenblick, ja? Das ist ein Gottesdienst hier, verbunden mit Ernte, Dank, mit Abendmahl und allem, was dazugehört. Und ein jeder von uns ist Teil dieses Gottesdienstes. Ja, ein jeder von uns. Nicht nur ich, weil ich gerade hier am Wort diene, ja, und so schön frisiert bin, nein. Nicht nur der Hans-Jörg, weil er die Einleitung hatte und so schön gekleidet ist. Nicht nur die Musiker und diejenigen, die alles so schön dekoriert und vorbereitet haben. Nicht nur all die Ehrenamtlichen, die in irgendeiner Weise jetzt tätig sind. Und auch nicht nur diejenigen, die nachher beim Abendmahl in Aktion treten. Nein, wir alle. Wir alle sind Diener Gottes, die seine Herrlichkeit und seine Tugenden bezeugen und verkündigen. So wie wir es eben aus 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 gelesen haben. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir alle sind die Diener Gottes. Beispielsweise durch die Lieder, die wir singen, und mag es auch noch so schräg sein. Durch die Gebete, die wir sprechen, durch die Teilnahme am Abendmahl, sowie durch das Gotteslob und den Dank, den wir unserem großen, treuen und allmächtigen Gott darbringen. Ja, allein schon aufgrund der Gemeinschaft, die wir im Namen des Herrn Jesus mit ihm und untereinander haben dürfen, sind wir Priester und Diener. Das alles ist Gottesdienst und wir alle sind Teil dieses Gottesdienstes, als Glieder an seinem Leibe, als lebendige Steine zu einem Wohlgeruch unseres Herrn und Gott. Und dahingehend ist es auch viel, viel wichtiger, dass Gott gefallen hat an unserem Gottesdienst und nicht, ob es womöglich Menschen gefällt. Aber weiter hier in unserem Thema. Interessant ist, dass wir gerade auch in dieser Stellung als Gottes königliches Priestertum ja sein auserwähltes Eigentum sind, ja? Wir sind ja von Gott für diesen Dienst auserwählt. So heißt es beispielsweise im Römerbrief Kapitel 14, ich lese es uns, Römer Kapitel 14, Vers 7, Vers 8. Römer 14, Vers 7, Vers 8. Denn keiner von uns lebt sich selbst. Oha, merken wir, dass in der Gemeinde kein Raum für Egoismus ist? Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben. Wir sind des Herrn. Wir sind des Herrn. Ja, mit anderen Worten, wir sind für Gott ausgesondert, als seine Diener, als seine Priester, als seine Kinder. Ja, ihm zugehörig, mit Erben seiner Verheißungen, auserwählt, geheiligt, mit auferweckt, teuer erkauft und für ihn bestimmt. Wir gehören Gott. Ja, so wie auch die Priester für Gott ausgesondert waren. Und da ist, wie gesagt, für Egoismus, Stolz, Neid und Selbstverliebtsein wahrlich kein Platz. Und deswegen dienen wir auch dem Herrn und nicht uns selbst. Deswegen rühmen wir den Herrn und nicht den Menschen. Deswegen danken wir dem Herrn und nicht einer Organisation oder technischer Errungenschaften oder was auch immer. Deswegen versammeln wir uns in seinem Namen und nicht zu unserer eigenen Beweihräucherung. Und dahingehend sollten wir uns auch immer wieder hinterfragen. Ja, weswegen gehen wir überhaupt in den Gottesdienst? Ja, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Die Zeit, um auf Toilette zu gehen, den Kopf zu senken oder andere wichtige Dinge zu erledigen. Nein, so schlimm wird es nicht. Aber ehrlich gesagt, kommt jetzt ein Punkt, wo ich sagen müsste, Hans-Jörg, komm hoch, bitte übernimm du. Bitte übernimm du, damit ich mich da unten hinsetzen kann, um mir das anzuhören, was auf meinem Manuskript geschrieben steht. Ja, ich rede zu mir selber. Eigentlich tun wir das ja immer, ja, aber ich will es betonen. Ich rede zu mir selber, weil ich es bitter nötig habe, ja hier und da doch mal wieder richtig eingenordet und auf das Wesentliche ausgerichtet zu werden. Also wenn wir heute hier sitzen und stehen, nur damit wir gesehen werden, oder weil das jemand von uns erwartet, oder weil das schon seit vielen Jahren Tradition in unseren Familien ist, dann sind wir eigentlich fehl am Platz. Sie sind trotzdem herzlich willkommen. Bleiben Sie sitzen. Ich bleibe auch hier stehen. Sehr dumm aus, würde ich jetzt weglaufen. Aber unsere Beweggründe lassen zu wünschen übrig, wenn das die Motivation ist. Ja, wir alle sollten eigentlich hier sein, weil es unser Verlangen ist. Weil es unser Verlangen ist, Gemeinschaft mit dem zu haben, der uns liebt. Ja, wir alle sollten hier sein, um dem zu dienen, der uns mit seinem teuren, kostbaren Blut teuer erkauft hat. Wir alle sollten hier sitzen aus Liebe und Dankbarkeit und nicht aus Zwang und reiner Pflichterfüllung. Ja, wir sollten hier Gottesdienst feiern mit Freude und hingebungsvollem Eifer. Ja, wir sollten dem treu dienen, der uns treu zur Seite steht. Und wie gesagt, ich rede hier zu mir selber, da mich wohl keiner so gut kennt wie ich selbst. Und damit weiter. Weiter mit der Gemeinde und unserem Auftrag. Allein die Wortwahl hier im 1. Petrusbrief ist doch geradezu atemberaubend und dokumentiert auch die einzigartige Stellung der Gemeinde. Wie heißt es da in Kapitel 2? Einfach nur mal so ein paar Stichpunkte aus 1. Petrus Kapitel 2. Auserwähltes Geschlecht, kostbar, königliches Priestertum, heilige Nation, Volk zum Besitztum und zu seinem wunderbaren Licht berufen. Ja, ist das nicht großartig? Wir sind schon etwas Besonderes, gar keine Frage. Ja, der weltweiten Gemeinde des Herrn Jesus angehören zu dürfen, ist wahrlich mit nichts zu vergleichen. Das ist ein Privileg, liebe Geschwister. Und das ist doch viel, 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 viel wertvoller, als nach Davos zum Weltwirtschaftsgipfel eingeladen zu werden. Was ist denn wichtiger? Ehrenmitglied beim EAC Kloten zu sein? Die Vitrine voller Auszeichnungen zu haben? Oder freien Eintritt? Kraft des Blutes des Herrn Jesus. Freien Eintritt vor den Thron Gottes haben zu dürfen. Und die Antwort, die dürfen Sie sich selber geben. Mir jedenfalls ist es wichtiger, im Buch des Lebens des Lammes geschrieben zu stehen, als auf irgendwelchen Monumenten, Grabsteinen und Geschichtsbüchern Erwähnung zu finden. Ja, wer Jesus Christus angehört, der gehört dem an, der alles geschaffen hat. Der gehört dem an, dem alles unterworfen ist und der heilige und allmächtige Schöpfergott ist. Also wenn wir Grund hätten, uns auf irgendetwas einzubilden, dann wohl dies, ein auserwähltes Kind Gottes sein zu dürfen. Und das ist wahrlich die größte Erfüllung, die ein Mensch überhaupt erreichen kann. Aber wie es nun einmal so ist mit jeder Erwählung auch eine große Verantwortung verbunden. So war es mit den Priestern. So war und ist es mit Israel, ja und so ist es auch mit seiner Gemeinde. Gott verlangt von der Gemeinde und seinen Gliedern ja weitaus mehr als nur körperliche Anwesenheit. Ja, für Gott ist es sehr wohl ein Unterschied, ob du jetzt Mitglied in einem Wanderverein oder ob du Glied an seinem Leibe bist. Für Gott ist es nicht so wichtig, ob du 5 Ehrenämter bekleidest. Aber für Gott ist es sehr wohl von Bedeutung, ob und wie du dich ihm zur Verfügung stellst. Wir haben gelesen, dass wir lebendige Steine sind, aufgebaut als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer, Schlachtopfer darzubringen. Das heißt, um ein Leben zu führen in Gottes Furcht und völliger Hingabe. Und wenn Petrus hier von der Gemeinde als ein geistliches Haus, heiliges Priestertum und von geistlichen Opfern spricht, ja, dann müssen wir uns doch fragen, ja halt, wir leben doch im neuen Bund. Was können und sollen wir dem Herrn denn als Opfer darbringen? Nun eigentlich gar nicht so viel. Und doch alles. Nämlich uns selbst. Römer Kapitel 12, Vers 1, Vers 2. Römer 12, Vers 1, Vers 2. Ich ermahne euch nun. Hier steht ihr Brüder. Aber wir wissen, ne? Weder Mann noch Frau in unserer Stellung vor Gott, sondern einer in Christus Jesus. Ich ermahne euch nun, ihr Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt. Oha, keine Tuchteltäubchen, keinen Stier, keinen Widder, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, das ist die logische Konsequenz daraus. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und merken wir, dass es hier in diesen Zeilen gar nicht um das Gesetz geht? Merken wir, dass es nicht um das Geben des Zehnten geht, um Fasten, um religiöse Pflichtaufgaben, um Verzicht, Almosen, Pilgerreisen, Reinigungsvorschriften, Speisevorschriften, irgendwelchen Äußerlichkeiten, speziellen Festtagen und Gebetszeiten? Nein. Worum geht's? Es geht um viel mehr. Es geht um sie, es geht um dich, es geht um mich, es geht um alles oder nichts. Und ohne jetzt diese Verse detailliert auslegen zu wollen, heißt das doch so viel wie grundsätzlich sein ganzes Leben auf Gottes Wohlgefallen auszurichten und sich nicht mehr mit dieser sündigen Welt eins zu machen. Ja, in der Einleitung, da hatten wir doch einige Verse aus dem ersten Petrusbrief gehört. Ja, die haben doch für sich gesprochen, wenn wir aufmerksam zugehört haben. Und unter anderem heißt es dort, ich will den einen oder anderen Vers ruhig nochmal uns ins Gedächtnis rufen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14, Vers 15. Als gehorsame Kinder. Ja, dem Gesetz sind wir nicht mehr unterworfen. Aber gehorsam sollen wir sein. Nicht dem Gesetz gegenüber gehorsam, nein, nein. Wem gegenüber? Dem Wort Gottes. Unserem Herrn, der uns verwandelt hat, der uns das neue Leben geschenkt hat, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher, vor unserer Bekehrung, in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat. Ja, wir sind auserwählt, ja. Welcher euch berufen hat, heilig ist. So sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Und da frage ich sie, müssen wir uns da noch Fragen stellen wie, ja, muss ich die 10 Gebote noch halten oder nicht? Hier ist doch alles drin enthalten und noch viel mehr. Und dann geht's weiter, Kapitel 2, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1, Vers 2. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Ja, und im Kolosserbrief, Kapitel 2, da heißt es schließlich noch, Kolosser, Kapitel 2, Vers 6, Vers 7. Kolosser 2, Vers 6, Vers 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt. Ja, das ist das Gnadengeschenk Gottes, ja. Das haben wir uns nicht verdient, das haben wir uns nicht erarbeitet. Nein, das ist uns geschenkt. Und das Einzige, was wir dazu beitragen konnten, das war unser Glaube. Das Gnadengeschenk Gottes, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt. Aber jetzt kommt die Aufforderung, die damit verbunden ist. So wandelt auch in ihm. Das ist jetzt der Aufruf zum Gehorsam. So wandelt auch in ihm, das ist jetzt unser Auftrag, das ist das, was Gott von uns erwartet. So wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Und auch hier spreche ich natürlich wieder zu mir selbst. Und wir sollten uns alle hinterfragen, sind wir bemüht? Bei aller Schwachheit, bei aller Unvollkommenheit, aber sind wir bemüht, ein Leben zu führen, wodurch Gott die Ehre gegeben wird? Ja, es sollte in unserem Leben nicht mehr darum gehen, was mir Spaß und Freude bereitet, sondern woran Gott Freude hat. Es sollte nicht mehr darum gehen, was mir einen Nutzen bringt, was mir einen Vorteil verschafft. Nein, nein. Sondern was Gott nützlich ist. Nicht Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht soll unser Leben bestimmen. Nicht Lust, Befriedigung und Selbstliebe, sondern Hingabe, Geschwisterliebe und Dienstbereitschaft. Ja, wir reden ja nicht von ungefähr von einer Neugeburt, wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Ja, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Und das bezieht sich doch nicht nur auf unsere Stellung, dass wir durchgedrungen sind vom Tod zum Leben und dass dahingehend neues Leben entstanden ist. Ja, natürlich, das ist zwar richtig, aber darüber hinaus beinhaltet das auch eine tatsächliche Umkehr im Hier und Jetzt, eine Erneuerung unseres Sinnes, eine Veränderung unserer Priorität und ein völlig anderes Denken und Handeln. Wie wir aus Römer Kapitel 12, Vers 2 ja bereits gehört haben, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Ja, von wegen bleib wie du bist. Nein, bleib besser nicht wie du bist. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Lasst euch erneuern. Wachst in eurem Glauben, ja. Seid begierig nach dem Wort Gottes, um darin heranzuwachsen zu einem gereiften Leben. Und da geht es eben nicht mehr darum, ja, was ist erlaubt und was ist verboten? Wie weit kann ich mich der roten Linie nahen? Was sind große Sünden, was sind kleine Sünden, die doch jeder begeht? Nein, es geht darum, hat Gott Freude? Hat Gott Freude an meinem Tun? Hat Gott Freude an dem, was ich sage, an dem, wie und was ich denke? Ja, ist das Opfer meines Leibes, dieses geistliche Schlachtopfer, aufrichtig und Gott wohlgefällig? Ja, habe ich wirklich den alten Menschen abgelegt und meine Gesinnung durch den Geist Gottes erneuern lassen? Die Opfer des alten Bundes, die mussten makellos sein, ja? Da gab es keine halben Sachen. Wie ist es da um unser Opfer bestellt? Ja, wir leben natürlich unter der Gnade. Und es ist der Herr Jesus bzw. sein vollkommenes Opfer, das uns in dem Sinne ja vor Gott makellos macht, das uns vor Gott gerecht gesprochen hat, weil aus uns selbst heraus könnten wir das ja gar nicht. Das wäre ja ein Krampf ohne Ende. Nein, das ist Gnade. Und doch sollten wir uns nicht auf diese Gnade ausruhen. Und doch sollten wir uns nicht einfach, ja, mit dieser Erlösung begnügen. Das Wort des Herrn Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, ja, das bedeutet doch nicht, jetzt auf Schlafmodus zu stellen und so weiterzumachen wie bisher, sondern unser Glaube, unsere Wiedergeburt und unser neues Leben in Christus Jesus. Ja, das hat nicht nur eine zukünftige Auswirkung in Bezug auf das ewige Leben, auf die Gnade, auf die Erlösung und die Errettung. Nein, nein. Sondern das hat bereits Konsequenzen im Hier und Jetzt, inmitten unseres Alltags. Ja, in unserem alten Leben, da standen wir noch gerne selbst im Mittelpunkt. Und unser ganzes Leben war darauf ausgerichtet, wie wir da stehen und über die Runden kommen. Aber jetzt. In unserem neuen Leben, da heißt die Devise, einer achte den anderen höher als sich selbst. Einer komme den anderen in Ehrerbietung zuvor. Einer trage des anderen Lasten. Tut nichts aus Selbstsucht. Erweist jedermann Achtung. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Und vor allem habt innige Liebe untereinander. Und das waren doch nur ein paar wenige, ganz wenige Stellen aus den neutestamentlichen Briefen. Und es gibt noch so viele, 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 viele mehr. Und es täte uns wahrlich allen gut, diese Stellen nicht nur zu kennen, sondern auch zu praktizieren. Denn an all diesen Dingen hat Gott wohlgefallen. Und in dieser Gesinnung wollen wir auch nun an den Tisch des Herrn treten. Ja, wir wollen gemeinsam einfach auch daran gedenken, was unser treuer Gott und Herr an uns getan hat, gegenwärtig tut und auch nicht aufhören wird zu tun, ja, bis wir bei ihm sein werden, einst in der Herrlichkeit. Und wir wollen zugleich uns ihm aber auch ja, als wohlgefälliges und geistliches Schlachtopfer zur Verfügung stellen. Wir wollen ihm dienen, durch Gebet und Gesang, durch Lob und Dank und durch ein aufrichtiges Leben in Dankbarkeit und in inniger Liebe zu unserem Herrn und Gott. Amen.